herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, wir haben einen neuen Präsidenten in den USA.
Ja, das wurde auch Zeit.
Ja. Joe Biden. Wundervoll, großartig.
Großartig, und wir haben lange gebangt, so die ganze Welt, glaube ich. Die halbe Welt hat gebangt, was da passieren möge. Sowohl was die Stimmen angeht, als auch alle anderen, wie alle reagieren. Und es scheint doch alles ganz gut ausgegangen zu sein im Verhältnis.
Ja. Und Kamala Harris.
Oh ja.
Fantastisch. Ich glaube, das ist ein gutes Team.
Ja. Wirkt sehr kompetent, auch wenn es natürlich nach Herrn Trump nicht so schwer ist, kompetent zu wirken. Trotzdem durchaus unterstützenswert.
Ja, ich habe große Lust, die USA wieder lieb zu haben.
Nicht so schnell. Ich bin da sehr vorsichtig, was da kommen mag. Aber
Och.
Es kann nur besser werden erstmal.
Ich bin sehr positiv gestimmt. Ich finde das schön.
Sie müssen natürlich auch erstmal noch regieren können, ihre Mehrheiten haben oder zumindest es irgendwie hingebogen kriegen.
Ja,
mal schauen,
das stimmt.
Was das wird.
Das wird schon alles.
Tja, und dann kommt nächstes Jahr noch das Ereignis, vor dem ich auch noch Angst habe. Unsere eigene Bundestagswahl.
Ja, die verdränge ich immer noch so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, desto länger dieser Covid-19-Kram halt bleibt, desto bekloppter scheinen mir die Leute zu werden.
Ja.
Also, schwierig. Das ist, wenn ich jetzt schon wieder gesehen habe, dieses, was da in Leipzig schon wieder, also das ist auch nicht zu fassen.
Immerhin, heute scheint eine Impfung schon irgendwo eine positive Studie
durchlaufen
Vorsicht
zu mit
haben.
Sowas.
Ja, klar, da sind noch so viele Tests vor uns.
Da bin ich nun wieder skeptisch. Also das sagen auch alle. Man darf das nicht so positiv sehen, dass jetzt gleich irgendwie am Anfang des Jahres oder so die ersten geimpft werden können. Das wird frühestens im nächsten Herbst der Fall sein. Also frühestens, weil das muss erstmal muss das wirklich was bringen. Zweitens, und da empfehle ich wieder CBC, unsere kanadischen Freunde, die Nachrichtensendung, die haben nämlich ganz klar gesagt, das ist ja alles ganz schön. Bis jetzt haben wir wissen ja noch gar nicht, was dieser Impfstoff macht. Vielleicht kann der jetzt das Ganze mildern, vielleicht sind die dann auch nicht mehr immun dagegen. Wir wissen aber A, nicht wie lange, und B, wissen wir überhaupt nicht, inwiefern das in welchem Zusammenhang, wo, wie, gegen wen, warum, was bringt. So. Und das Virus kann ja auch noch mutieren, ne?
Ist es ja schon. Wo war das in, jetzt will ich fast sagen, Dänemark? War das in Dänemark mit den Nerzen?
Ja, das war in Dänemark.
Ja, da haben sich doch auch irgendwie ein paar hundert Leute angesteckt. Mhm. Also da kann auch was kommen. Mal schauen. Ich meine, heute klang das alles sehr optimistisch, dass in diesem Jahr noch irgendwie eine Zulassung beantragt werden kann für den Impfstoff. Aber
ja,
klar,
aber selbst wenn.
Wie sich das dann auswirkt, alles, was du gesagt hast. Ja, dann muss das ja auch noch alles verteilt werden. Und
eben.
Ach Gott, das dauert ja ewig.
Das dauert richtig ewig. Also frühestens im Herbst nächsten Jahres. Vorher ist da gar nicht dran zu denken. Und wir wissen auch, wie gesagt, immer noch nicht, wie lange man immun bleibt.
Und dann hat ja immer noch offenbar, zumindest im Moment in den Umfragen, anscheinend ein Viertel der Leute gesagt, dass sie sich nicht impfen lassen wollen.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Okay.
Das kommt nämlich auch noch dazu. Und ich kann mir wieder vorstellen, wo die wiederum sitzen, die meisten davon. Tut mir leid, ist ein Klischee, aber mein Kopf ist sofort schon wieder, es tut mir leid, dass es so ist, und es tut mir sehr leid für die armen Menschen, die da wohnen, und ich weiß, dass es sehr viele vernünftige Menschen da gibt, aber mein Kopf ist leider in Sachsen. Das ist leider so.
Zuerst, du meinst, die Leute sitzen in gut mit IKEA-Möbeln ausgestatteten bürgerlichen Wohnungen in den gentrifizierten Bereichen der Großstädte. Aber gut, ich weiß es nicht, wo die sitzen.
Da sitzen sie auf jeden Fall auch. Das ist gar keine Frage. Das ist auch noch der andere Teil der Menschen, die in den Bioläden einkaufen. Ja, ja. Doch, doch.
Ein Teil. Du meinst die mit weißen SUVs vor die Bioläden vorfahren?
Ja, ja, in Birkenstock-Sandalen.
Ach, Klischees.
Das ist klar. Ja, das kommt auch noch dazu. Also.
Ach, nein, da will ich ja keinen vorurteilen. Ich hoffe einfach nur, dass da noch einige zur Besinnung kommen, weil andere Leute werden sich ja wieder nicht alle impfen lassen können. Und natürlich sind das auch die, die sowieso jetzt schon das größte Problem haben. Also.
Ja, das kommt
die
dazu.
Die immer Probleme haben, wenn es um ansteckende Krankheiten geht, nämlich die Leute mit dem schwachen Immunsystem oder geschwächten. Also.
Die können nämlich erstmal gar nicht geimpft werden.
Richtig, oder richtig alte Leute oder weiß ich nicht, Babys vielleicht, je nachdem, was es für eine Impfung ist. Ja, aber du kannst nicht so viele Leute, ich weiß nicht, ich finde es sehr verantwortungslos, wenn man könnte und der Impfstoff tatsächlich sicher genug ist, das nicht zu tun, aus irgendwelchen komischen Gründen, obwohl man damit echt Menschenleben rettet.
Ja, ist halt schwierig. Der muss erstmal da sein.
Ja, klar. Das ist sowieso alles noch kompliziert genug. Ja.
Der muss halt erstmal da sein. Der muss erstmal durchkommen. Und wenn er da ist, dann muss der auch funktionieren. Das wissen wir alles noch gar nicht. Und wenn das dann wirklich alles funktioniert und wenn alles gut ist, dann muss auch das Ding in ausreichenden Mengen wiederum vorhanden sein. Und Und dann bin ich noch lange nicht geimpft, weil ich mit meinen ganzen Voraussetzungen gar nicht geimpft werden darf. Mhm. So, das heißt, für mich gilt das sowieso schon wieder alles nicht. Für mich steht jetzt schon fest, dass ich die nächsten 2-3 Jahre nicht ins Stadion kann. Mhm. Das ist auch eine schöne Perspektive, oder?
Ja.
Das ist auch schon wieder Mist. Weil die Risikogruppen sind nämlich genau die letzten, die geimpft werden und nicht die ersten, weil die können Richtig. Nicht geimpft werden. Das war nämlich bei der Grippeimpfung.
Die Ersten müssen das bei der Grippeimpfung, genau, ist das Gleiche, ja.
Da war das damals auch so. Ich durfte die erstmal gar nicht haben. Mhm. Weil da irgendwas drin war, was hätte bei mir blöd in die Hose gehen können und ganz schlimm hätte werden können. Die mussten erst einen Impfstoff erfinden, der für mich auch geht. So.
Ja. Und jetzt geht es. Jetzt auch als erstes wird das medizinische Personal geimpft. Das muss jetzt. Wenn es denn läuft. Aber ich habe ja schon, vielleicht gucke ich zu viele apokalyptische Filme oder so, allgemein zu viel Fernsehen, aber ich habe direkt schon an die schlimmen Szenarien gedacht. Dann impfen wir erst alle Ärzte und KrankenpflegerInnen und dann gibt es irgendwelche schlimmen Nebenwirkungen von der Impfung oder so und dann haben wir keine Ärzte mehr. Ja. Und dann geht, ja, weiß ich nicht, alles möglich.
Also sag mal.
Entschuldigung, so funktioniert mein Hirn.
Echt?
Jemand nehme mir Netflix weg. Nee, ich weiß es nicht. Was soll er mitdenken?
Nee, so funktioniert mein Hirn gar nicht.
Nein, es wird genug getestet, das wird so schlimm nicht. Aber klar, ich meine, das muss jetzt alles schnell gehen. Wer weiß, wer da irgendwas übersieht. Muss ja nicht gleich so schlimm sein, aber.
Ja, aber das wird schon so getestet werden, deswegen wird das ja noch so lange dauern. Das ist ja der Grund, weswegen es jetzt eben nicht so schnell geht. Also da bin ich wieder skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, was diese Schnelligkeit angeht. Ich bin sehr skeptisch gegenüber diesen ganzen Leuten, die sagen, ja, das geht jetzt alles ganz schnell, wir können jetzt bald damit anfangen. Nein, können wir nicht. Wenn wir Glück haben, dann können wir, ja, in einem Jahr, dann sind wir schon gut.
Ja.
Das ist schon früh.
Und das heißt ja nicht, dass wir einfach plötzlich wieder rausrennen und alles machen können wie früher. Also das wird sowieso eigentlich so ziemlich für immer vorbei sein, außer es kommt tatsächlich jetzt für die nächsten 10 Jahre dann nach Corona keine Pandemie mehr, aber das glaube ich nicht.
Ja, mal abwarten. Also erstmal wird es sich dann wieder normalisieren, denke ich mal. Mhm. Das schon. Für die meisten, also für die Risikomenschen nicht, weil die, wie gesagt, sind dann halt immer noch gefährdet. Schön, wenn die alle immun sind, aber wir halt immer noch nicht. Dann sind wir halt auf jeden Fall in unserem Leben weiterhin eingeschränkt. Aber das kennen wir nicht anders. Insofern, ich bin es gewohnt, zurückzustecken und Kompromisse zu machen und eben nicht das zu können, was andere können. Das ist halt ja ein integraler Bestandteil meines Lebens halt. Da muss ich halt mit leben. So ist es halt. Und das ist jetzt auch keine neue Situation für mich in dem Fall. Insofern kann ich damit schon dealen, aber ist halt, ja.
Gut, das geht so ziemlich allen Risikogruppen so, ne? Also jeder chronisch Kranke und am Ende auch jeder sehr alte Mensch, man ist sich seiner Einschränkungen ja durchaus bewusst.
Ja, klar.
Da kann ich auch ein Lied von singen, obwohl ich es ja noch ziemlich gut habe im Vergleich zu vielen. Also. Ja, aber wer ist in der Risikogruppe? Ne? Leute mit Herzproblemen, Diabetiker, die wissen jeden Tag, was sie haben, glaube ich.
Ja, klar.
Viele jedenfalls.
Tja, harren wir der Dinge. Also ich bin auf der einen Seite sehr skeptisch, dass es so schnell geht, wie viele hoffen. Bin auf der anderen Seite aber auch sehr zuversichtlich, dass es, wenn dann das alles da ist, wenn der Impfstoff dann eben auch da ist, bin dann auch sehr zuversichtlich, dass dann auch das Leben mehr oder weniger wieder so wird wie vorher. Das denke ich schon.
Ich glaube, das dauert noch lange. Ich muss immer dran denken, wenn ich jetzt irgendwelche Videos, weiß ich nicht, Live-Konzerte sehe oder so, und ich denke, wow, selbst wenn das wieder erlaubt wäre, selbst wenn das wieder durchgeführt würde, ich glaube, ich werde lange Zeit mich nicht mehr in solche Menschenmassen begeben. Mit dem Gedanken, dass da immer einer sein könnte und dann sich tausende Leute anstecken.
Ja, es kommt ja drauf an. Wenn du geimpft bist, dann geht's ja. Also wenn du dich impfen lassen kannst, dann wärst du ja wieder auf der sicheren Seite.
Wenn du gegen das geimpft bist, was derjenige dann mitbringt, ja.
Ja, ja.
Nicht, wenn es was anderes ist.
Ja, gut, aber das hatten wir vorher auch.
Stimmt, klar. Hätte auch einer. Vielleicht nicht tollwütig, aber mit irgendwas.
Das hatten wir vorher nun auch. Ja. Also klar, dir kann auch ein Dachziegel auf den Kopf fallen. Also das ist mir wieder zu konstruiert alles. Da, also das lasse ich mir dann, da würde ich mich ja vollkommen einschränken. Da würde mich der ganze Kram ja komplett bestimmen. So. Das mache ich dann auch nicht. Also sobald das alles einigermaßen okay ist, nochmal, ich gehe davon aus, irgendwann in einem Jahr wird das dann an die Menschen auch verteilt werden können. Wenn das dann so ist, dann wird irgendwann auch wieder, dann wird dieser Impfstoff für mich irgendwann auch da sein und es so sein, dass ich den auch kriegen kann und bekommen kann eben und dass das Ganze eben an mich verabreicht werden kann und dann ist es auch gut, dann ist es okay, dann kann ich auch wieder ins Stadion gehen, da habe ich dann auch keine Angst. Dann bin ich ja geimpft. Dann ist es ja gut, weil sonst kann ich ja in meinem ganzen Leben nirgendwo wieder hingehen. Kann ich ja auf kein Konzert und nichts mehr gehen, weil es kann ja immer irgendein Virus irgendwo sein. Das war ja auch schon immer so. Da kannst du ja nirgendwo mehr hingehen. Nee, also das geht ja nun auch nicht. Dann musst du ja dauerhaft alle Schulen und Kindergärten schließen. So gesehen. Also das geht ja nun nicht. Also ein bisschen Vertrauen muss man schon auch ins Leben haben und sonst macht man sich ja kaputt. Also man darf schon die Hoffnung haben, dass irgendwann alles wieder gut ist. Und man darf sich auch nicht denken, der da hinten, der könnte aber, also, oder die da, oder die neben mir, oder hinter mir, oder so. Er wäre es ja rammdösig.
Ja.
Also, nee. So einschränken lassen, das möchte ich dann auch nicht. Möchte ich mich auch nicht. Das geht dann auch nicht. Also, man müsste sich ja dann auch zu Hause einschließen quasi. Das geht ja noch ein bisschen zu weit alles, also. Man kann es ja nicht mal mehr einkaufen gehen nach der Logik. Das kann ja überall sein.
Ja, es macht es nicht besser. Nee.
Und gerade da müssen wir hin. Wir müssen wieder in die Theater, wir müssen in die Opern, wir müssen in die Konzerte. Wir müssen diesen Menschen alle unsere Unterstützung geben, wenn wir das wieder können. Und das ist ja auch gut für uns. Das ist ja lebenserhaltend, würde Spinoza jetzt sagen. Weil es ja Freude macht.
Das ist nicht zu leugnen. Ja.
Das finde ich ist ein gutes Stichwort. Musik und so.
Oh ja. Dann ab in den musikalischen Herbst.
Ne?
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen mit Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Wer diese oder vergangene Folgen in voller Länge hören möchte, schaut am besten vorbei unter feuilletöne.de. Das Töne natürlich mit OE, also feuilletöne.de. www.musikalischerherbst.de. Wir sind weiterhin im musikalischen Herbst, das heißt, heute gibt es wieder ganze 4 Alben zu hören. Die meisten anderen Rubriken haben wir für den Rest des Jahres davongejagt. Und wir starten mit Eels, Earth to Dora. Eels ist eine US-amerikanische Rockband, die von Singer-Songwriter Mark Oliver Everett, genannt E, gegründet wurde und, naja, hauptsächlich aus ihm besteht. Die anderen Mitglieder, sowohl im Studio als auch auf der Bühne, werden nämlich immer mal wieder ausgewechselt. Nach Veröffentlichung des letzten Albums, The Deconstruction, das wir übrigens in Episode 257 besprochen haben, folgte 2018 dann eine lange und ausgiebige Tournee. Die Band wollte schnell ein neues Album aufnehmen, um damit dann 2021 wieder live auftreten zu können. Aber, wie wir uns denken können, diese Pläne wurden von der Covid-19-Pandemie durchkreuzt. Das Album wurde dennoch veröffentlicht, um den Fans der Band, die sich jetzt im Lockdown befinden, etwas Positives zu geben. Das haben einige Künstler so gemacht und dafür sind wir sehr dankbar. Das Songwriting für Earth to Dora begann mit einer SMS-Konversation von Everett mit der Lichttechnikerin der Band Dora. Dadurch auch ist der Name des Albums entstanden. Die Songs of Earth to Dora wurden geschrieben, bevor die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen begannen. Das hört man zumeist auch. Und auch das Albumcover zeigt ein Bild, das nicht viel mit der Pandemie zu tun hat, sondern das wohl mal im Badezimmer von Everett hang. Auch ein schönes Motiv. Herr Martinsen?
Ja, ein Motiv eines Clowns oder so irgendwie, ne? Ja, die besten und wichtigsten Alben sind allesamt in den 90ern erschienen von E oder den Eels. Auch hier gilt mal wieder, die großen Zeiten sind eigentlich vorbei. Die Eels waren mal wichtig und zwar so wichtig, man muss sich mal Wilco anhören, dann weiß man, wie wichtig die Eels sind oder waren. Auf diesem Album klingt Everett verhältnismäßig glücklich für seine Verhältnisse. Das ist sonst noch schlimmer als auf diesem Album und das war dann so ein kleiner neuer Aspekt, den man diesem Album vielleicht noch zugestehen kann. Trotzdem steht natürlich auch hinter diesem Album wieder eine Trennung und allerlei Ungemach. Die Konversation mit der Lichttechnikerin Dora, woraus das Ganze ja entstanden ist, ist natürlich dann auch eine gute Möglichkeit, sich von diesen Themen zu distanzieren. Also so ein bisschen eine andere Hinsicht zu gewinnen, nicht auf die Themen drauf zu gucken und nicht aus sich selbst heraus zu gucken. Das kann man natürlich ganz hübsch so machen und das wurde auf diesem Album auch so gemacht von E oder von den Eels eben. Ja, Neues hört man hier nicht, jedenfalls nichts Großartiges, Weltbewegendes. Alles, was man von den Eels kennt, ist auf diesem Album zu finden. Das ist okay, das kann man so machen. Es geht auch auf diesem Album um Entfremdung, um Depressionen, um Isolationen und alles, was sich um diese Themen ranken. Auf dieser Platte erfährt man zum Beispiel, dass er nur noch mit seiner Tochter und seinen Hunden spricht. Es ist ein Album über Dinge, die verloren sind und nicht wiederkommen und man sie aber trotzdem wiederhaben mag, obwohl man weiß, dass das Verlorene nicht gut für einen ist. Musikalisch ist das alles guter Indie-Pop im Stil der 60er, 70er Jahre, was sicherlich ein gerütteltes Maß auf Wilco auch einen Einfluss ausgeübt hat. Wenn man das hört, finde ich, ist auch völlig klar, dachte ich, okay, guck mal an. Das hätte auch von Wilco sein können, dieser Song, so vom musikalisch jedenfalls. Ja, wie gesagt, das kann man alles so machen, ist aber meiner Meinung nach nicht mehr relevant außerhalb des Everett-Kosmos. Ist das Album deswegen schlecht? Nö. Ist vielleicht an einigen Stellen zu wenig Neues. Und es ist vielleicht auch an einigen Stellen für einige ein bisschen zu langweilig, die 90er nicht mehr so kennen. Das ist ein Album, was für mich okay ist, im besten Sinne.
Ja, das trifft es schon ganz gut. Naja, es ist so ein Indie-Pop. Es ist insgesamt, ja jetzt, du hast schon gesagt, handelt von einer Trennung, eigentlich von einer ganzen Beziehung. Es ist relativ rund, was den Inhalt angeht, denn von Song zu Song kommen wir ja vom Verlieben und keine Ahnung, den Konflikten zu Betrug und über Trennung und über irgendwie halbwegs pragmatische Übereinkunft oder so. Durchlebt man so ein ganzes merkwürdiges Beziehungsleben. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Es ist auch, glaube ich, ein Album für Romantiker, und damit meine ich nicht die mit den Rosenblättern und den Valentinskarten, sondern, weiß ich nicht, die Nick Caves, dieser Welt oder wer das gerne hört. Denn ich finde, das hat so einen Touch von dieser Art von Romantik, von dieser düsteren Romantik, die, glaube ich, viele gerne mögen. Ich finde auch, das ist ein okayes Album, es kann viel. Ich glaube auch, wer Eels mag, hat hier wieder eine Menge toller Songs. Und zwar eine Menge Songs. Das sind 12 Titel, das Album ist echt lang.
Ja, zu lang.
Ja, das finde ich auch, zu lang. Und mir war es auch jetzt irgendwie gerade, ich meine, es ist vor der Pandemie entstanden, okay. Trotzdem war es mir jetzt gerade irgendwie zu kuschelig, zu zeitlos. Selbst jetzt die konfliktbehafteteren Themen oder die düstereren Songs funktioniert irgendwie im Moment nicht mehr für mich. Das wirkt so ein bisschen fehl am Platz und hat mich deswegen nicht gerade im Sturm erobert. Trotzdem tolle Songs. Also wer so ein bisschen, ich weiß nicht, leicht zynisch an die Liebe geht und dennoch eigentlich ein großer Romantiker ist. Ich glaube schon, dass er sich hier wieder findet. Irgendwie, Ich hatte so den Eindruck, dass dieses Album, es wirkt so zeitlos, dass ich mir vorstellen könnte, dass es in ein paar Jahren wieder zurück in meiner Playlist landet. Im Moment konnte es mich nicht erobern. Deswegen, ja, okay, trifft es.
Nun ist es ja so, dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen. Wir nähern uns ja auch immer mehr der Abstimmung zu den Alben des Jahres, ne? Also mit großen Schritten. Und deswegen müssen wir dieses Album natürlich und dürfen wir dieses Album jetzt auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
Ja, Pluspunkte gibt es für den romantischen Optimismus, der hier trotz aller Düsterkeit verbreitet wird. Aber es ist nicht das große Meisterwerk, deswegen muss ich sagen, das Album läuft.
Ja, dem schließe ich mich an. Das ist ein okayes Album, was glatt läuft. Also weder rennt, also weder läuft es in Richtung Rennt, noch geht es irgendwo in Richtung Steht. Das ist ein richtig okayes Album. So, was einfach schlicht und ergreifend wirklich glatt läuft. Also, wir haben gehört, die Eels und das Album Earth Todora. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Unser zweites Album ist Who Are the Girls von den Nova Twins. Die Nova Twins sind ein englisches Rockduo, das 2014 in London gegründet wurde und aus der Sängerin und Gitarristin Amy Love und der Bassistin Georgia South besteht. Love und South sind seit ihrer Kindheit enge Freundinnen und gründeten 2014 eine gemeinsame Band namens Bratz zunächst. Noch im Sommer desselben Jahres entschieden sie sich dann, den Namen ihrer Band zu ändern. Von nun an hießen sie Nova Twins und nach der Veröffentlichung einiger Songs und nach mehreren Touren, auf denen sie als Support für Bands wie zum Beispiel Skunk and Nancy auftraten, erschien 2020 nun ihr Debütalbum Who Are the Girls, um das es heute gehen soll. Was haben wir nun also von diesem Album zu erwarten? Zunächst mal eine wahnsinnige Energie, jede Menge Gitarren und zwar eine Menge Pedale, keine Synths. Und es wurde immer wieder mit The Prodigy verglichen, denn es hat diese Geschwindigkeit, diese Wucht und das Ganze fliegt so auf Ohrwurm-Melodien dahin. Aber die beiden Frauen bringen auch noch mehr Dinge in die Rockmusik, die sie mehr als dringend braucht. Und zwar einmal die Perspektive schwarzer Frauen und natürlich Themen wie Feminismus, Diversität, eine Menge Gesellschaftskritik und eben auch eine dicke Prise Humor. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Aber zunächst übergebe ich mal wieder zu Herrn Martinsen.
Ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt auf diesem Album keine Synthesizer. Das machen die beiden alles mit Bass- und Gitarrenpedals, mit Gitarreneffekten und Basseffekten. Die beiden wollten wohl zunächst mal versuchen, den Live-Sound, also das, was die so normalerweise auf der Bühne machen, sowohl soundtechnisch und von der Energie her und von allem auf dieses Album zu bringen. Und das klappt ganz gut, finde ich. Diese übersteuerten Gitarren, wummernde Bässe und dazu dieses wuchtige Schlagzeug, das passt schon ganz gut. Überhaupt gefällt mir der Sound auf diesem Album ganz gut. Dieser Vergleich mit Prodigy, das finde ich tatsächlich fast schon so ein bisschen unpassend, weil die haben schon ihren ganz eigenen Sound. Prodigy waren ja auch viel elektronischer. Vielleicht ähnlich aggressiv, aber dann doch auf eine ganz andere Art. Mir haben die Textzeilen sehr gefallen. Textzeilen wie zum Beispiel Don't you ever touch me here unless you pay to cut it. It's me body, it's me mind. Do what I want with it. Das hat mir natürlich sehr gut gefallen. Oder eben I'm not asking for it. I know what you want. You ain't getting none. Das ist gut. Das ist schön und wichtig. Das sind ganz klare, gute Aussagen. Und dazu diese Musik, die so voller Energie ist. Das einzige Problem, was dieses Album hat, ist, und das ist jetzt Spoiler Alert, ich habe meine Alben des Jahres schon gefunden. Und deswegen spielt das Album da nicht mit. So viel kann ich schon mal sagen. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges, wirklich tolles Album, was Spaß macht, weil es nach vorne geht, weil es die richtige Art von Energie hat. Wir kommen da gleich noch drauf im Laufe dieser Sendung. Das gefällt mir richtig gut. Das ist Rock. Das ist wirklich richtig guter Rock, ohne breitbeinig zu sein, ohne dass man die schlechte Gänsehaut bekommt. Mir hat das sehr gefallen.
Ja, das ist wirklich toller Rock. Wenn man ein bisschen tiefer in die Genres möchte, ich habe ganz, ganz verschiedene Genres über sie gelesen und gehört. Hardcore, Grime, viel da, Alternative natürlich, Pop auch mit drin, Elektropunk. Alles hört man da. Und was ich spannend finde, ist, dass sie das auch komplett durchziehen. Es ist nicht so, als wäre ein Song irgendwie poppiger und ein Song irgendwie hardcoreiger, sondern sie machen immer alles. Und das mit einer Energie, oh, ja, unfassbar. Also das muss live wirklich umwerfend sein. Und dann noch so wichtige Themen. Also glücklicherweise habe ich noch nicht meine 5 Kandidaten für die Alben des Jahres gefunden. Deswegen ist Who Are The Girls eindeutig ein, wie sagt man, Runner-up für die Shortlist.
Ja, und auch dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen. Überraschung, Überraschung. Und deswegen dürfen wir auch dieses Album auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt bewerten.
Ach, das rennt. Was soll ich lange sagen? Eigentlich ist es nur fast zu kurz mit seinen 30 Minuten. Von vorne bis hinten großartig. Dann auch noch Ohrwürmer. Ich bin ganz verliebt.
Ja, ich schließe mich dem an. Also obwohl es nicht bei den Alben des Jahres mitspielt, rennt es natürlich trotzdem bei mir. Alben, die rennen, müssen ja nicht gleich immer bei mir Alben des Jahres werden. Also insofern, es ist ein tolles Album, wirklich. Und in diesem Jahr sind wirklich viele tolle Sachen erschienen. Man muss das ganz einfach so sagen. Also, Who Are The Girls von den Nova Twins. Es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und wir kommen jetzt zu einem etwas älteren Herren. Wir kommen zu Bob Dylan, der eigentlich Robert Allen Zimmerman heißt. Das ist ein US-amerikanischer Singer, Songwriter, Autor und bildender Künstler. Er gilt als einer der größten Songwriter aller Zeiten und ist seit mehr als 50 Jahren eine prägende Figur der Popkultur. Das ist krass. Der ist also länger dabei, als ich alt bin. Das ist schon bemerkenswert. Viele seiner berühmtesten Werke stammen natürlich aus den 60er Jahren. Lieder wie Blowin' in the Wind, The Times, They Are Changin' wurden zu Hymnen für Bürgerrechts- und Antikriegsbewegungen. Seine Texte in dieser Zeit enthielten eine Reihe politischer, sozialer, philosophischer und literarischer Einflüsse, widersetzten sich den Konventionen der Popmusik und appellierten an die damals aufkeimende Gegenkultur. Seit 1994 nun hat Dylan 8 Bücher mit Zeichnungen und Gemälden veröffentlicht und seine Arbeiten wurden in bedeutenden Kunstgalerien ausgestellt. Er hat mehr als 100 Millionen Platten verkauft und ist damit einer der erfolgreichsten MusikkünstlerInnen aller Zeiten. Er hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die Presidential Medal of Freedom, 10 Grammy Awards, ein Golden Globe Award, ein Academy Award. Dylan wurde in die Rock'n'Roll Hall of Fame, in die Nashville Songwriters Hall of Fame und die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Er erhielt 2008 den Pulitzer-Preis für seinen tiefgreifenden Einfluss auf die Popmusik und die amerikanische Kultur, der durch hymnische Kompositionen von außergewöhnlicher poetischer Kraft gekennzeichnet ist. Im Jahr 2016 erhielt er dann auch noch den Nobelpreis für Literatur, weil er neue poetische Ausdrucksformen innerhalb der großen amerikanischen Gesangstradition geschaffen hat. Rough and Rowdy Ways ist das 39. Studioalbum des amerikanischen Singer-Songwriters, was eben in diesem Jahr im Juni im Jahre 2020 veröffentlicht wurde. Es ist Dylans erstes Album mit eigenen Songs seit 2012, seit also Tempest. Es sind mehrere GastmusikerInnen auf diesem Album zu hören, darunter Blake Mills, Fiona Apple, Benman Tench und Alan Pascoe. Rough and Rowdy Ways wird von KritikerInnen hochgelobt und wird als eines der besten Werke von Dylan beschrieben. Es war in mehr als 10 Ländern auf Platz 1 der Charts, also Grund genug für uns, dass wir auch mal über dieses Album reden. Und apropos reden, ich habe genug geredet, Frau Eichler.
Ja, eines der besten Alben von Dylan, das ist meine Ansage. Ich muss sagen, eigentlich merkt man ja von den ersten Songs an schon, dass das nicht allzu weit von der Realität weg ist, denn da sind wirklich ein paar tolle Songs dabei. Und dann schafft er es auch noch meisterhaft, Evergreens oder zumindest so Andeutungen von Melodien mit einzubauen. Der Blues ist stark in ihm, kann man nicht anders sagen. Diese kratzige Stimme funktioniert dazu hervorragend in diesen langsamen und ohrenschmeichelnden Songs. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe versucht, eine Metapher zu finden, die dazu beschreiben vermag. Das war nicht einfach. Das Einzige, womit ich irgendwie hinrauskam, war, dass das Album ein bisschen klingt, als wenn ein Zeitreisender aus 2020 das geschrieben hat, aber dann in den 50ern veröffentlicht oder so. Ich weiß nicht. Mich immer gefühlt wie so ein Cowboy, der irgendwo im Saloon dem Mann mit der Gitarre auf der Bühne zuhört. Ich weiß es nicht. Das ist so, einerseits so, klingt es so alt, durch dieses bluesige, durch auch durch die Art der Aufnahme. Das klingt alles ein bisschen schon alt gleichzeitig. Und es sind ja auch viele historische Themen dabei. Nicht nur das 17-minütige Gedicht über die Ermordung von JFK am Ende, sondern eine Menge historische Themen. Aber es ist ja trotzdem auch eine moderne Perspektive. Und diese Verknüpfung fand ich wirklich faszinierend. Also, wow, dass man mit 79 Jahren noch sowas, also er ist nicht der Erste, wir hatten in den letzten Jahren einige Alben von älteren Herren, die dann nochmal richtig was hingelegt haben.
Und Damen auch.
Und da, oh ja, und Damen auch. Bob Dylan reiht sich da offensichtlich ein.
Ja, das ist ja die erste Platte mit 9 Liedern seit 8 Jahren. Spannend finde ich, dass der schon erfolgreich war, als ich noch nicht mal geboren war. Und das, einige Leute glauben, und das gleich an dieser Stelle vorweg, nein, Dylan ist noch nicht tot und er hat auch nichts mit No Woman, No Cry zu tun, weil viele Leute glauben, wir kriegen das immer irgendwie alles durcheinander. Der ist schon so lange dabei, dass die Leute glauben, die gibt's schon gar nicht mehr. Die Stimmung ist trübe und düster, passt also ganz gut in die Zeit, also eigentlich typisch Dylan auch. Das alles hört sich so rumpelig an, so herrlich rumpelig. Er klingt mittlerweile manchmal so ein bisschen wie Tom Waits, das war ja früher nicht so, mittlerweile ist das so. Das ist so rumpeliger Soul mit so einem tollen Rumpel. Band-Sound. Das macht schon Spaß. Ja, dann gibt es einen Song auf diesem Album, der heißt Murder Most Foul. Und das ist natürlich ein unfassbarer Song. Ich glaube, so Leute wie Jochen Distelmeier sind hingerissen von solchen Dingern, weil er macht das ja auch ganz gerne, diese Referenzen. Da sind ja Referenzen drin, das ist ja unglaublich. Das geht ja von Charlie Parker über Stan Getz, über weiß ich nicht was noch alles. Da muss man schon als unter 40-Jähriger, glaube ich, ganz bös googeln und mitarbeiten, aber so ist das manchmal. Und das Tollste an diesem Song, an diesem Murder Most Fall ist, dieses Lied hat er als Single veröffentlicht. Dieses 17-Minuten-Ding hat Bob Dylan als Single veröffentlichen lassen, finde ich großartig. Textzeilen I'm the last of the best, you can bury the rest, finde ich auch schön. Also Selbstbewusstsein hat er, daran mangelt es ihm auch nicht, sehr gut. Ja, da sind schon einige sehr tolle Songs drauf, das muss man schon sagen. Dieses Murder Most Fall ist natürlich ein Ausnahmesong, das ist schon sehr, sehr groß. Der ist natürlich zu lang für diese Sendung, weil dann können wir die anderen Sachen nicht mehr adäquat besprechen, deswegen haben wir einen anderen Song gehört. Mir gefällt diese melancholische Art dieses Albums, die er ja auch immer gerne hat. Er guckt eben auf die Welt, aber er schließt auch ab, er ist ja so ein bisschen so einer der ganz Letzten aus einer Zeit. So, oder aus dieser Zeit, aus dieser ganz langen Zeit, die, also aus der Zeit, die ganz lange her ist, wo die Popmusik ganz jung war. Da kommt er ja her. Da sind irre viele Referenzen drauf, habe ich ja gerade schon gesagt. Da muss man dann halt auch mal ein bisschen arbeiten, um das Ganze so zu verstehen, um das Album in Gänze zu verstehen. Zum Beispiel Black Rider, der Song, der beruft sich wohl auf den Freischütz. Das ist wohl eine Referenz auf den Freischütz von Karl Maria von Weber. Ich finde, es ist auch teilweise immer mal wieder so ein bisschen, so ganz leicht, immer mal wieder hier und da, da und dort, so ein bisschen Leonard Cohen schimmert manchmal durch, so als kleine Hommage, was ich ganz schön finde. Ja, und dann dieser Rumpelsound, den hatte Cohen ja nun gar nicht, aber das hat mir schon sehr gut gefallen. Also dieses edgy, dieses roughe, das passt natürlich auch der Albumtitel, ne? Das ist natürlich ganz gut klug gewählt, der passt zum Sound wie nur irgendwas. Rough and Rowdy Ways und auch die Texte zum Teil. Eben wie zum Beispiel dieses, was ich da gerade schon zitiert habe, nämlich dieses I'm the last of the best, you can bury the rest. Also das ist natürlich rough and rowdy. Haft. So. Das ist schon schön. Also da hat er sich schon eine Menge bei gedacht. Ja, und auch dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen. Ergo müssen wir auch dieses Album bewerten.
Ja, das ist ein kleines Meisterwerk, das rennt.
Das ist es tatsächlich. Das hätte ich nie gedacht. Ich war nie ein Fan von Bob Dylan. Nie. Wirklich nicht. Der ging mir immer unfassbar auf die Nerven mit dieser Nullstimme. In jungen Jahren, wirklich, das war wirklich eine anstrengende Stimme, als der jünger war. Das ist kaum zu ertragen für mich. Immer noch. Also ich kann deswegen seine alten Sachen auch nicht hören. Ganz schlecht. Muss ich leider sagen. Erst als er älter wurde und dann diese gebrochene, alte, raue, da ist nicht mehr dieses Nölige drin, weil das da gar nicht mehr drin sein kann. Und seitdem geht das. Seitdem wenn Tom Waits näher kommt, ist das okay für mich. Und dieses Album hat mich überrascht. Also das ist wirklich ein Album, was ich richtig gut finde. Das ist spannend. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mal ein Bob Dylan Album ein Rent gebe, aber ich kann nicht anders. Es ist ein Rent. Also, Rough and Rowdy Ways von Bob Dylan haben wir gehört und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und wir kommen zu ganz was anderem. Wir kommen nämlich zu den Idols. Die sind wesentlich jünger als der junge Mann gerade eben. Das ist eine britische Rockband, die überhaupt erst mal 2009 erst in Bristol gegründet wurde. Die Band besteht aus Sänger Joe Talbot, aus den Gitarristen Mark Bowen und Lee Kiernan, dem Bassisten Adam Devonshire und dem Schlagzeuger John Bavis. Das Debütalbum hieß Brutalism aus dem Jahr 2017, wurde ein großer Erfolg für die Band. Das zweite Album sollte dann noch erfolgreicher werden, Joy as a Act of Resistance. Also eine Band, die in den letzten Jahren wirklich eine der wenigen Bands war, die so unter 40 noch richtig Geld machen konnte. So, die also unter 40 sind und trotzdem noch ein bisschen Geld machen konnten mit dem, was sie so machen. Und dieses Album nun, Ultramono, je nachdem, wo man da wieder herkommt in den englischsprachigen Ländern, wurde im September 2020 veröffentlicht, also auch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und wie auch schon auf den vorherigen Alben geht es um das gesellschaftspolitische Klima, es geht um den Klassenkampf, es geht um psychische Krankheiten, es geht interessanterweise um toxische Männlichkeit und um die positiven und negativen Aspekte des Ruhms dieser Band, Frau Eichler.
Oh ja, und auch auf diesem Album haben wir einige illustre Gäste wie David Yeo, Jamie Cullum und die unverwechselbare Jenny Beth. Großartig, Das ist meine Ansage. Und das ist ein Album, das eine Menge zu sagen hat. Das ist ein Album mit einer Menge Punch. Also das kann hier mithalten mit den Nova Twins. Punk is not dead. Ich denke mal, das können wir so behaupten. Denn es ist einfach... Es kommt mit Macht aus jedem Song, fast jedem, denn das Album verliert meiner Meinung nach mittendrin bei Anxiety ein bisschen Luft. Diese ganze Energie, mit der das Album vorprescht, die wichtigen Themen, die tollen Riffs, die Geschwindigkeit, die wird da ein bisschen rausgenommen. Und das tut auch dann, also im Gesamtgefüge des Albums, finde ich auch den folgenden Songs nicht unbedingt gut. Das ist schade. Der Rest ist großartig. Das Gesamtbild des Albums ist großartig. Eigentlich fehlt nur ein kleines Quäntchen, um so großartig zu sein, wie einzelne Songs dieses Albums es können. Zum Beispiel Model Village, klasse Song. Der Opener, wow. Unglaublich, also perfekt. Und deswegen fiel es mir sehr schwer, hier zu irgendeiner Bewertung zu kommen. Vielleicht ändere ich die gleich spontan nochmal. Aber ich kann sagen, Ultramono hat mir sehr gut gefallen. Da sind eine Menge richtig tolle Songs drauf. Hier macht Punk und Post-Punk wieder richtig Spaß. So muss das sein.
Ja, okay, also das ist mal Punk. Ne? Also wenn man das hört, das ist Punk. Wenn ich dann dagegen, jetzt muss ich es leider sagen, die Ärzte oder die Toten Hosen bei uns höre, also Punk ist wirklich, also das ist wirklich, also das ist, ich finde es immer wieder spannend, dass die sich als Punkbands bezeichnen. Spannend. Mutig, aber spannend. Ist okay. Ist eine Haltung. Kann man auch machen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das, ob, wie ernst ich das nehmen darf und soll.
Du, diese Haltung ist mehr Punk als die Musik.
Ja, das kann sein, ja. Na gut. Das Erste, was mir aufgefallen ist bei diesem Album, dafür, dass es hier unter anderem jedenfalls um toxische Männlichkeit geht, hört sich das Album ziemlich breitbeinig an. Das Album knüppelt den Punk so dermaßen durch, dass es sich teilweise anhört wie so eine Kneipenschlägerei in irgendeinem englischen Pub, in irgendeinem abgelegenen Ort, in irgendeiner abgelegenen Nebenstraße. Das ganze Album ist irgendwie eine Kneipenschlägerei auf irgendeine Art. Sie singen, schreien und zetern gegen rechts, gegen die schon erwähnte toxische Männlichkeit, gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt. Ich bin mir nicht sicher, wie das zusammenpasst. Also in meinem Kopf hatte, also mein Kopf hatte Schwierigkeiten damit, das zusammenzubringen. Diese doch recht männliche Musik, um das mal jetzt irgendwie in Worte zu fassen, oder breitbeinige Musik und dann diese Themen. Das ist schwierig in meinem Kopf zusammenzukriegen. So, das fand ich so ein bisschen, ja, hatte ich so eine Schere im Kopf irgendwie. Das war so für mich nicht so ganz der musikalisch letzte Schluss. Soll es aber wohl auch nicht sein. Es ist ein lautes, wütendes, verzweifeltes und zorniges Album von Menschen, die immer noch nicht fertig sind. Das ist schön. Mir ist das zu sehr von dem, was sie nicht sein wollen. Irgendwie toll und ich mag, dass sie wütend auf die richtigen Sachen sind, aber auf Dauer auch sehr anstrengend für mich. Aber ich glaube, für mich ist das Album dann am Ende auch schon wieder gar nicht geschrieben. Und dann passt das auch schon wieder alles. Insofern habe ich dieses Album gehört und dachte immer so, ja, ich weiß, was ihr wollt und ich weiß auch, dass ihr die richtigen Themen ansprecht, aber warum macht ihr das so? Also, das ist wahrscheinlich genau richtig, wie die das machen, nur in meinem Kopf geht das irgendwie nicht zusammen. Das hat man ja manchmal so. Das ist ein bisschen schwierig. Ich bin da auch sehr empfindlich, was das angeht. Also ich, das macht mir dann immer ein bisschen Schwierigkeiten, wenn man so hemdsärmelig auftritt, so. Mit so tätowierten, also die Musik ist ja wirklich voll von diesen hochgekrempelten Hemden mit, die Arme sind tätowiert und so. Und man ist in der Kneipe und schreit sich gegenseitig an. So nach dem Motto, kurz vor der Kneipenschlägerei halt. Das geht in meinem Kopf schwer zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, unabhängig von dem, was ich zu diesem Album zu sagen habe und was ich dazu, was ich empfinde, wenn ich dieses Album höre, bin ich nicht der Einzige, der was dazu gesagt hat, sondern wir beide haben unsere Meinung dazu gesagt und wir beide werden dieses Album jetzt auch bewerten. Denn es ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr erschienen, im Jahre 2020 und deswegen gilt auch für dieses Jahr, deswegen gilt auch für dieses Album. Es geht um Steht, Läuft und Rennt.
Und das ist so schwer. Also für mich ist es sehr schwer.
Okay.
Ich mag diesen absurden Humor. Ich mag tatsächlich auch diese, so maskulin wie sie wirkt, diese Wut, die hier ausgerückt wird, eben weil es auf die richtigen Themen zielt.
Ja, die Wut mag ich auch.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen, weil ich selbst selten bis nie irgendwen anschreie, finde ich das sehr kathartisch, jemanden auf so musikalisch interessante Art rumschreien und meckern zu hören. Das hat durchaus seine Wirkung. Da sind so viele tolle Songs drauf. Also zwei Drittel der Songs möchte ich ein Rent geben und dem Rest irgendwie so ein leicht genervtes Läuft. Ich fürchte, es muss beim Läuft bleiben, aber ich werde diese Band weiter verfolgen und bin sehr gespannt, was da noch kommt.
Ey, du solltest dir die Alben davor anhören.
Ja.
Die beiden. Ja, auch bei mir läuft dieses Album. Bei mir ist es allerdings tatsächlich ein glattes Läuft, weil ich finde die Wut toll. Die Wut ist jung, hat ja mal Lore Lorenz gesungen. Das stimmt in diesem Fall.
Ja.
Das stimmt wirklich. Und das ist schon großartig. Mir ist nur die Art, wie die Wut transportiert wird. Aber das ist ein Einzelschicksal. Also, wir sprachen über das Album Ultramono von den Idols. Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir. Ja, läuft ist ein gutes Stichwort. Die Sendung läuft weiter, aber leider ohne Kiel FM, Westküste FM und Lübeck FM. Von denen müssen wir uns an dieser Stelle verabschieden, denn für diese OKW-Menschen gibt es leider kein Verkostet. Für die, die jetzt noch da sind, gibt es natürlich Verkostet und wir sind immer noch in Kanada. Wir sind in diesem Fall bei einem Whisky namens Pike Creek. Es handelt sich um einen 10 Jahre alten Canadian Blend mit Nachreifung in Rumpfässern. Die Fässer von Pike Creek sind dem extrem kanadischen Klima in Ontario im Südosten Kanadas ausgesetzt. Das ist noch eins der harmloseren Klima in Kanada übrigens. Und so dehnt sich das Holz dann wegen der im Sommer recht hohen Temperaturen, die so bis zu 27 Grad sein können, aus. Nur damit dann im Winter das Ganze wieder bei minus 15 Grad Celsius beginnt sich zusammenzuziehen. Und das soll das Aroma dieses Whiskys dann sehr stark beeinflussen. Der Whisky wird mit 42 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt und ist gefärbt und kühl gefiltert. So, aber sie haben schön gefärbt.
Immerhin.
Schöner Bernstein. Dann verriechen wir mal. Hui, rum.
Das ist nicht zu leugnen.
Oh, wow. Also das muss man mal sagen. Der hat aber gut in Rum gelegen, in Rumfässern, mein lieber Freund. Also das ist mal ein Finish, was man auch wirklich mal, wo man sagen kann, das spürt man richtig. Auf Anhieb.
Ja, da passiert eine Menge. Mhm. Ist auf jeden Fall schon mal sehr würzig, aber auch sehr süß.
Ja, ja, die Eiche spielt mit auf der einen Seite mit dem Rum so, ne? Auf der anderen Seite die Süße des Rums und die Würzigkeit der Eiche. Also wir haben diese ganzen Schokoladennoten und eben das, was Rum so ausmacht, eben Karamell und so. Und auf der anderen Seite haben wir diese sehr, sehr angenehme Holznote, finde ich.
Da passiert meine Güte. Also sowohl die Süße ist ziemlich aufgeteilt irgendwie. Ich habe da diese Milchbonbons, aber auch Vanille und Honig, aber auch so eine fruchtige Süße, wie von so getrockneten, wie heißen die noch gleich? Die kleinen Orangenen. Oh Gott.
Rosinen? Nee.
Nee.
Kleinen Orangen?
Die sind so orangefarben. Aprikosen, das wollte ich sagen. So, getrocknete Aprikosen. So eine Süße, diese intensive Süße oder Datteln vielleicht, so in die Richtung. Finde ich ganz spannend, dass so viele verschiedene süße Töne dabei sind, aber gleichzeitig alles balanciert mit der Würze von dem Holz, ein bisschen pfeffrig. Also,
ja.
Das ist spannend zusammengestellt.
Und auch Birne, da sind auch durchaus helle Früchte drin. Und Pfirsich und so Sachen. Ja, ist Fruchtkompott in so einem Holzding.
Ja.
Das ist mit Schokolade und Honig oben drauf. Ja, schön. Das macht schon Spaß, ne?
Mhm.
Ja, ich fürchte, wir müssen diesen sehr wohlriechenden Kanadier probieren.
Sehr gerne.
Ja, dann cheers.
Cheers. Der ist sehr, sehr schön rund und weich, auch im Geschmack. Ah, und süß. Es geht so richtig schön durch den ganzen Mund. Vanille, Schokolade, Früchte. Oh.
Sehr dominant der Rum. Also die Rumfässer sind sehr dominant. Leicht pfeffrig auf der Zunge, trotzdem durch das Holz, finde ich. Was ich gut finde. Es prickelt so ein bisschen am Anfang. Dann im Nachklang wird er immer süßer und süßer und süßer. Und auch fruchtig. Er bleibt süß und fruchtig hinten raus. Der Rum-Einfluss ist exorbitant. Hm. Ja, das ist mal ein Finish. Das nenne ich mal Nachreifung. Ich mag dieses Prickeln, was dann weggeht. Und das geht dann über in dieses süße, fruchtige. Der ist schon lecker. Der ist toll. Er ist gut. Überraschend. Die hellen Früchte bleiben so am Ende so ein bisschen nach, finde ich. So dieses leicht mandarinig, orange, apfelsinige so, ne? Schick. Sehr schick.
Wirklich gut gelungen.
Mhm. Ja, Mensch. Wow. Kanada hin, Kanada her. Ich glaube, so teuer ist er auch gar nicht. Trotz alledem müssen wir die natürlich auch bewerten. Diesmal allerdings nicht mit steht, läuft und rennt, sondern auf einer Skala von 1 bis 7.
Tja. Er ist auf jeden Fall super. Ich kann nicht immer allem eine 5 geben. Ja, Gott nochmal. Also er ist dann doch noch zu simpel für eine 7, ganz klar. Auch für eine 6 noch. Aber er ist wirklich, wirklich gut. Also 4 fühlt sich irgendwie zu wenig an.
Ja, ich finde halt das Finish so irre. Also, dass da dieser Rum so durchballert, das schon und mit dieser Würzigkeit spielt und diese Kombination, also so finde ich Rum, also so, die können uns mal, die Fässer, also die können sie uns mal geben. Also Leute, trinkt alle ordentlich lecker Rum, ne? Damit, damit die Distilleries, die schottischen und kanadischen und hier alle anderen auch die Fässer kriegen. Das fände ich schon gut. Ja, also der kriegt von mir jetzt mal 5 Punkte.
Sehr gut. Ach ja, bei mir auch. Was soll's.
Na also.
Verdiente 5 Punkte.
Nämlich. Wir haben verkostet den Pike Creek und es gab 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal, wie immer, Themen.
Oh ja, der musikalische Herbst geht weiter und in der nächsten Woche werden wir gehört haben Kylie Minogue mit Disco, Olafur Arnalds mit Some Kind of Peace, Bring Me the Horizon mit Posthuman Survival Horror und Catatonia mit City Burials. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir dann noch einen Lot 40 verkosten.
Eine illustre Mischung, finde ich.
Sehr.
Die wir da zusammengestellt haben, musikalisch.
Auch sehr international, also gefällt mir.
Das stimmt. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.